Web-Apps don't need no manual testing. Normalerweise würde ich das auf Englisch machen, aber ich würde heute vielleicht mal Deutsch benutzen. Ist das, findet das Zuspruch?
Ausnahmsweise.
Vielleicht falle ich ab und zu aufs Englische zurück, weil meine Notizen so sind, aber ihr könnt gerne jederzeit Fragen stellen. Erstmal vielleicht kurz zu mir. Ich bin Hendrik. Ich sage gerne, ich bin Developer des Spaßes wegen. Also ich habe angefangen, Entwickler zu sein, weil ich in der Schule total Spaß hatte, kleine Programme zu bauen, obwohl es Delphi Pascal war. Aber es hat super Spaß gemacht. Ich bin schnell so in die Richtung Webentwicklung abgerutscht. Deswegen geht der Vortrag heute auch über Webseiten. Momentan bin ich Consultant für Netlite. Das ist ein schwedisches IT-Consulting-Haus. Wir sind stolz darauf, Genuine Consultants zu sein, also unseren Kunden bei dem zu helfen, was sie brauchen. Und in dem Zuge betreue ich verschiedenste Unternehmen in der Entwicklung von Web-Anwendungen und in letzter Zeit auch sehr beliebt hybriden Apps. Aber heute soll es gehen um the why and how of End-to-End-Testing for Web-Apps. Also zwei Teile, wieso und wie testen wir eigentlich automatisiert End-to-End-Webseiten. Einsteigen würde ich gerne mit so einer kleinen Motivation, wieso testen wir überhaupt oder wieso automatisieren wir irgendwelche Tests? Da gibt es für mich drei so große Gründe für. Einmal ist, wir wollen Bugs natürlich finden, bevor die Nutzer das tun. Oh, die Auflösung ist ja super. Dann wollen wir natürlich sicher gehen, dass wir irgendeine Art von Specification oder Anforderungsdokument vielleicht erfüllen. Also Anforderungsdokument ist vielleicht ein bisschen überholt, aber dass wir irgendwelche Anforderungen erfüllen, die an unser System gestellt werden. Und dann finde ich, der wichtigste Punkt eigentlich an Tests ist, wir wollen zukünftigen Entwicklern helfen, das Programm zu verstehen. Und zukünftige Entwickler sind meistens ich nächsten Monat. Also wenn ich diesen Monat irgendwas schreibe, irgendeine Logik einbaue, dann habe ich nächsten Monat garantiert vergessen, was sie machen sollte. Deswegen ist es voll super, wenn dann ein Test sagt, dieses Modul soll das und das machen, wenn es den Input bekommt. Und dann kann ich zumindest verstehen, was es machen soll. Wieso es das machen soll, weiß ich dann immer noch nicht. Aber das kann man vielleicht noch rausfinden. Das sind so die drei Gründe, die für mich dazu führen, dass wir testen. Aber eigentlich gibt es noch einen vierten. Nur den zu erzählen, dafür muss ich ein bisschen mehr Geschichte erzählen. Und eigentlich ist auch dieser ganze Vortrag zwei Geschichten. Oder eine Geschichte. Also auf jeden Fall Geschichten. Und mindestens die Geschichte, wie ist es eigentlich, irgendwo hinzukommen, wo nicht wirklich getestet wird und zumindest nicht automatisiert. Und wie kann man diese Leute davon überzeugen, dieses Unternehmen vielleicht davon überzeugen, das zu machen? Das ist eine Sache, die mir ganz oft in meinem Beruf begegnet. Und diese Geschichte hat eigentlich immer zwei Teile. Nämlich wieso und wie. Das Wieso ist immer eine Geschichte, die interessiert sehr das Management. Also wieso ist es überhaupt okay, dass der Entwickler dafür Zeit ausgibt? Was kriege ich überhaupt dadurch? Die Geschichte muss man erstmal erzählen. Und dann muss man ganz oft, oder erzähle ich ganz oft den Entwicklern, wieso mich ein gewisses Tool begeistert. Und diese beiden Geschichten möchte ich heute auch mit euch durchgehen. Und zuerst die Geschichte, wie wir überhaupt arbeiten. Oder was ich für Geschichten erlebt habe beim Arbeiten. Und dafür gibt es Emojis, weil die sind toll. Und wir werden uns gleich ein bisschen angucken, was ich so erlebt habe bei verschiedenen Unternehmen, wie die arbeiten. Und wenn ich mir angucke, wie Softwareunternehmen arbeiten, dann sind diese vier Dinge meistens irgendwie relativ relevant. Das ist, ein Team macht irgendwie Meetings, arbeitet an Software, testet Software und released Software. Das machen die meisten Unternehmen irgendwie, aber die verteilen das unterschiedlich. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Und am Ende der Geschichte soll eigentlich stehen, ein Weg, den ich für mich gefunden habe, hin zu einem Traum-Arbeitsumfeld. Das würde dann so aussehen. Da würde ich mir also so einen Monat angucken, in dem ich arbeite. Und das kleine Emoji mit den Sternaugen, das bin ich, wie ich einen perfekten Tag habe auf Arbeit, wie ich einfach nur mega Spaß an meiner Arbeit habe. Und das dazwischen, das sind die Meeting-Tage. Habe ich nicht ganz so viel Spaß? Aber das ist auch verdammt wichtig, damit ich mit meinem Team zusammen eine gute Arbeit machen kann. Und interessanterweise habe ich mehrere Geschichten schon erlebt und Unternehmen und wie sie arbeiten. Und zwei davon erzählen einen Weg, der ich glaube, der mich hier hinführen kann und der uns alle dahin führen kann. Und es fing an mit einer Erfahrung, die sah etwa so aus. Da ist jetzt noch so ein neues Ding drin. Da ist nämlich rechts das Blaue, das nennt sich Code Freeze. Das kennt man vielleicht. Das führen viele Unternehmen ein, weil sie machen folgende Erfahrung. Sie releasen irgendwie Software und da sind Bugs drin. Oh. Dann kommen die Nutzer an und beschweren sich. Und ganz viele Leute müssen ganz viel arbeiten und Überstunden machen. Und das wollen wir nicht. Also will man irgendwie diese Bugs verhindern. Und dann denkt man sich, okay, wie können wir das machen? Und dieses Unternehmen hat sich gedacht, ja, das ist ganz einfach, wir müssen mehr testen. Und zwar müssen wir jedes Mal, wenn wir die Software releasen, alle 100, 200, wie viele auch immer Features wir haben, vollständig testen. Und dann können wir sicher sein, diese Software hat keinen Bug, die funktioniert. Da hat man sich gesagt, okay, dafür brauchen wir aber eine ganze Woche. Da dürfen wir dann nichts Neues machen, da gucken wir uns nur an, was soll released werden, funktioniert das, funktionieren die alten Sachen noch und man fixt Bugs. Also die Tester sind die ganze Zeit damit beschäftigt zu testen, die Entwickler sind die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Bugs zu fixen oder sich zu überlegen, was sie sonst machen. Dafür sind die Tester die anderen 3 Wochen damit beschäftigt, sich zu überlegen, was sie sonst so machen. Und dann released man Software. Dafür hat man davor 3 Wochen Entwicklungsarbeit geleistet. Da haben also alle Entwickler da gesessen und fleißig programmiert. Und dann am Ende in der letzten Woche des Testen soll ich als Entwickler jetzt irgendwie diesen Bug finden, der sich irgendwo in den letzten 3 Wochen eingeschlichen hat. So, in den letzten 3 Wochen haben aber ich und die restlichen Kollegen meines Teams wahrscheinlich so etwa jede Datei im Programm angefasst, die es gibt. Und irgendwas davon ist jetzt kaputt. Das hilft in etwa gar nicht dabei, den Bug zu finden. Und tatsächlich habe ich hier die Erfahrung gemacht, es gibt immer noch total viele Bugs, die es irgendwie in den Produktionsbetrieb schaffen. Das war irgendwie nicht so cool. Aber dann habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Das sah ein bisschen mehr so aus. Da haben wir immer ein bisschen entwickelt und so jeden zweiten Tag mal ein Release gemacht. Immer noch alle 2 Wochen Meetings, denn Meetings sind wichtig. Und dann immer ein bisschen entwickeln, ein bisschen testen, releasen. Entwickeln, ein bisschen testen, releasen. Und das hat schon deutlich besser funktioniert. Auf einmal testen wir einfach und wir hatten auch schon so ein bisschen Automatisierung, aber wir mussten immer nur so ein kleines Feature-Set testen, weil wir haben nicht die ganze App angepackt in der Zeit und wir waren uns relativ sicher, oh, der Rest wird schon funktionieren. Und hat auch. Also wir hatten immer noch ein paar Bugs, aber nicht mehr so viele. Das hat einfach schon deutlich besser funktioniert. Wir haben deutlich angenehmer zusammenarbeiten können mit einfach dieser anderen Verteilung von Tests im Entwicklungszeitraum. Und wenn ich mir das Ganze mal ein bisschen systematisch angucke in Zahlen, dann komme ich darauf, dass ich in meinem ersten Erlebnis 12 Tage mit Entwicklung verbracht habe, 5 Tage mit Testen, 2 Tage mit Meetings, 1 Tag damit Software zu releasen und insgesamt 1 Release geschafft habe. Im zweiten Szenario habe ich 14 Tage entwickelt, das finde ich persönlich schon mal besser. Dann 2 Tage mit Testen zugebracht, 2 Tage mit Meetings zugebracht, 2 Tage mit Releasing zugebracht, okay, ist ein bisschen mehr, dafür aber auch 8 Releases geschafft. Also wo im ersten Szenario man noch Ewigkeiten darauf gewartet hat, dass irgendeine Idee von so einem Produktmanager oder aus dem Marketing oder woher auch immer es wirklich ins Produkt und auf Produktion geschafft hat, das war ein super langer Zeitraum, mindestens 1 Monat, konnten wir im zweiten Szenario einfach 8 Mal im Monat releasen und viel schneller auf Sachen reagieren. Das ist immer ein sehr guter Selling Point für Management und Marketing. Denn schnell auf Sachen zu reagieren, schnell auf meinen Markt zu reagieren, mich anzupassen darauf, was meine Kunden wollen, das ist, was langfristig mein Unternehmen im Geschäft halten wird. Und noch interessanter ist, wenn man sich die Releases zusammen mit den Bugs anguckt. Denn im ersten Szenario hatten wir deutlich mehr Bugs als im zweiten, obwohl wir so viel Zeit in Testing investiert haben. Und dann stellt man fest, wenn man sich so ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt, es gab da mal so eine Studie, die das Ganze noch mit viel mehr Zahlen untermauert. Es gibt den sogenannten DevOps Report, der sich einmal im Jahr recht detailliert über hunderte von Unternehmen anguckt, wie arbeiten die, wie entwickeln die Software, was können wir da rausziehen. Und 2016 haben sie herausgefunden, wie man High-Performing Organizations voraussagen kann. Also solche Organisationen, die eine höhere Mitarbeiterbindung haben, die eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit haben und die mehr Geld verdienen. Und haben untersucht den Zusammenhang zwischen diesen Faktoren des High-Performings und wie sie Software entwickeln. Und dabei hat sich herausgestellt, dass diese High-Performing Organizations 200 Mal so oft deployen wie die Low-Performing Ones, dreimal ein Drittel so viele Bugs haben und sich 24 Mal so schnell von diesen Bugs erholen. Und tatsächlich hat sich in dieser Studie herausgestellt, dass es nicht nur so ist, dass üblicherweise hochperformante Organisationen diese Sachen erfüllen, sondern dass diese Sachen ein Indikator sind für hochperformante Organisationen. Also im Gros der Dinge, wenn ein Unternehmen diese Sachen erfüllt, dann sind sie wirtschaftlich auch erfolgreicher, haben eine höhere Mitarbeiterbindung und eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Es lohnt sich also mal drüber nachzudenken, ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hat, wie man einen perfekten Monat oder meinen Traummonat erreichen kann. Wenn ich das jetzt alles so ein bisschen verwurschtel, nochmal in Zahlen, dann würde ich also in meinem Traum 18 Tage entwickeln, weil entwickeln ist das, was mir Spaß macht, 0 Tage testen, 2 Tage Meetings verbringen, weil Meetings müssen halt sein, um mich mit meinem Team abzustimmen, sonst kann ich auch keinen Spaß haben beim Entwickeln. Mit Releasing muss ich auch nichts verbringen und ich mache 200 Releases mit quasi gar keinem Bug. Das ist doch cool, ne? Also 200 Releases im Monat sind so 10 am Tag. Das ist zufällig auch eine Benchmark, die ich glaube vor 10 Jahren bei den ersten DevOps Days so als Goldstandard gehandelt wurde. Also vielleicht auch kein Zufall, dass die jetzt hier wieder auftaucht. Und dann, glaube ich, können wir dahin kommen, dass wir mal einen perfekten Monat haben. Aber jetzt ist ja das wirklich Interessante, wie sieht denn hier mein perfekter Tag aus? Weil ich will ja nur entwickeln, aber die anderen Sachen müssen trotzdem noch passieren. Und da gibt es 3 ganz wichtige Akteure. Zum einen ich als Entwickler, das ist der Tester oder vielleicht eher die Quality Assurance und dann der Computer. Ich glaube, diese 3 Akteure sind wichtig zusammenzubringen, damit ich als Entwickler einen wirklich perfekten Tag haben kann. Und was ich mir vorstelle, was sie jeden Tag machen, ist, ich entwickle. Oh, und hier ist die Überschrift im Bild. Aber das geht schon. Ja, das ist, wenn man die Website für den Vortrag nicht auf niedrigeren Auflösungen als auf seinem Mac-Bildschirm testet. Ich lerne fürs nächste Mal. Der Computer beschäftigt sich die ganze Zeit damit, meine Software zu testen, mir zu sagen, dass die auch richtig funktioniert und die zu releasen. Weil wenn der Computer das ist, was testet, dann kann er das auch jedes Mal releasen. Dann kann er das auch 10 Mal am Tag machen. Gar kein Ding. Und der Tester oder vielleicht die Quality Assurance kümmert sich darum, ab und zu nochmal zu gucken, dieses eine Software-Ding, jetzt mal so rausgepickt, funktioniert das wirklich so, wie ich es erwarte? Und dadurch kann der Prozess verifiziert werden. Denn der Shift im Mindset, den man hierfür, glaube ich, braucht, ist, dass Tester oder Quality Assurance eigentlich nicht die Software testen, sondern den Prozess. Denn eigentlich sollte ja ich als Entwickler oder das Entwicklungsteam und wer auch immer noch dazugehört, die sollten einen Prozess haben, der zuverlässig voraussagt, dass valide Software am Ende rauskommt. Und das müssen wir natürlich überprüfen. Das ist, glaube ich, das, wo ich Quality Assurance viel eher sehe als beim Testen der Software für jedes Release. Weil dann muss ich nicht mehr einen Code-Freeze machen für eine Woche, wo wir nur testen und Bug fixen. Dann kann ich eher sagen, okay, ich release halt 10 Mal am Tag, vielleicht irgendwann 100 Mal am Tag. Weil ich einfach glaube, dass dieser Prozess, der mich dahin geführt hat, von der Idee, vielleicht einem Ticket in Jira, was viele Leute haben, zu, es ist deployed irgendwo, ich habe einfach Vertrauen darin, dass dieser Prozess funktioniert. Und dann, glaube ich, kann sich mein Tag oder mein Wunsch von Tagen voller Freude auch erfüllen. Aber dafür brauchen wir die richtigen Tools für den Job. Und das ist jetzt der Punkt, wo meine zweite Geschichte anfängt und die Geschichte, die ich immer gerne den Entwicklern erzähle. Denn das ist die Geschichte, wie ich Leute von Tools begeistern möchte. Von Tools, an denen ich super viel Spaß habe und ihr hoffentlich bald auch. Denn wenn ich mir automatisiertes Testen angucke, dann gibt es unzählige Arten von automatisierten Tests und die werden irgendwie unterschiedlich beschrieben. Dann sagt man, es gibt Unit-Tests, es gibt Komponententests, es gibt Regressionstests, Integrationstests, API-Tests und worauf ich mich heute fokussieren möchte, End-to-End-Tests. Weil dieses End-to-End-Testing, das ist das, was typischerweise manuelle Testungen macht. Also hinzugehen, auf irgendeinem Testsystem, da ist ein Frontend deployed, da ist ein Backend deployed, da ist eine Datenbank hinter, da kann man sich einen Nutzeraccount anlegen, da kann man die ganzen Features sich angucken und durchtesten. Das ist typischerweise die Aufgabe von einer manuellen Testabteilung. Aber die möchte ich jetzt automatisieren. Immer noch im Kontext von Webseiten. Und dafür möchte ich euch jetzt im Rest des Vortrags ein Tool vorstellen, in das ich mich einfach absolut verliebt habe, aufgrund seiner Feature und der Simplizität. Und das ist Cypress. Da kennen das schon Leute und Ding, das ist sehr schön. Ich möchte mit euch zusammen mir diese kleine Webseite angucken. Das ist also meine Testwebseite, deren Fenster bis hier oben geht. Die kann einen Counter erhöhen durch den Klick auf Increment. Und wenn ich ganz waghalsig bin, kann ich unten noch auf Display Message klicken und dann wird eine Nachricht angezeigt. Das ist immer so eine kleine Testwebseite, aber die kann, glaube ich, alle wichtigen Testcases schon illustrieren. Und anschließend gucken wir uns dann noch ein bisschen so advancedere Sachen an, die man vielleicht auch machen will. Aber wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt hingehe und diese Seite manuell teste, so wie ich es gerade gemacht habe, dann würde ich mir drei Dinge angucken. Einmal, die Seite ist da. Das ist schon mal Schritt 1. Schritt 2, dieser Counter funktioniert. Also ich klicke da drauf und er erhöht sich. Schritt 3, ich klicke auf diesen Message-Button und die Nachricht wird angezeigt. Und das wollen wir uns in Cypress angucken. Wenn wir uns das in Cypress angucken, sieht das in etwa so aus. Und das kann ich euch auch einmal live zeigen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Da sind wir. So sieht das also aus. Leidet auch ein bisschen unter der Auflösung. Cypress zeigt uns hier rechts die Webseite an, die wir rendern und die wir testen. Und hier links die Testfälle, die wir durchlaufen. Also zum Beispiel der erste sollte eine Headline haben. Der ist jetzt hier grün, das ist schon mal gut. Können wir mal draufklicken. Und dann zeigt Cypress uns an, okay, so sah die Website aus. Ich habe mir die angeguckt und ich habe mir hier dieses H1 geholt. Zeigt uns auch an, wo es das gefunden hat. Und Cypress hat das Ding gefunden, also ist der Test okay. Gucken wir uns vielleicht mal noch einen an. Ja, die richtige Headline. Okay, sollte sich erhöhen, wenn man draufklickt. Okay, so die Page, holt sich irgendwie so einen Button, klickt da drauf, holt sich hier den Output, guckt, ob der 1 ist. Super, hat auch funktioniert. Und so ist Cypress für uns alle Tests durchgegangen und es hat keine Sekunde gedauert. Das ist schon mal top. Und das ist was, was mich absolut an diesem Tool begeistert. Ich kann einfach immer sehen, welcher Zustand war auf meiner Webseite, als sie getestet wurde, welches Element wurde gefunden oder nicht, ist das wirklich da, ist es nicht da. Also ein rundum schönes Tool. Und das ist so auch ein, das ist ein Schritt oder ein Stand von Tests, die man so in einer halben Stunde erreichen kann, wenn man das Tool vorher noch nicht benutzt hat. Ist so meine Erfahrung von Entwicklern, denen ich das, oder Testern, denen ich das Tool gezeigt habe. Aber wie genau geht das? Naja, erstmal setzen wir so eine Testdatei auf, also irgendwie some spec JavaScript. Wer hat Probleme mit JavaScript? Okay. Der Rest sind viele Codebeispiele in JavaScript. Ich werde immer erzählen, was die machen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Wenn es irgendwie dazu Fragen gibt, gerne. Ich finde die Sprache toll, also ich kann da gerne was zu erzählen. Hier beschreiben wir also so einen Test, also irgend so eine Komponente und die soll dann irgendwas machen und dann rufen wir irgendwie so ein paar Sachen auf. Wir gucken uns jetzt mal ein paar konkrete Beispiele an, beziehungsweise gleich. Denn erstmal hat Cypress eine Konfigurationsdatei, da können wir zum Beispiel die Base-URL angeben. Also da können wir dann sagen, hey, meine Webseite läuft auf localhost 8888 und dann müssen wir in unseren Tests nicht die ganze Zeit angeben, hey, go, geh zu localhost 8888/irgendwas, sondern einfach nur /irgendwas und Cypress findet das. Also Entwickler mögen weniger tippen, ich auch, das ist eine gute Sache. Ich werde später im Meetup die Slides verlinken, da sind hier unten immer Links zu noch mehr Beschreibungen zu dem, was auf der Slide ist. Okay, dann wollen wir erstmal angucken, dass die Webseite da ist. Wir gehen also auf die Webseite und dann holen wir uns das Element. Hört sich einfach genug an. Cypress bietet uns einen Haufen von Funktionen, die wir irgendwie benutzen können. die eingebaut sind, unter anderem halt Visit, um auf eine Seite zu gehen, und Get, um ein Element auf der Seite uns zu holen. Und dann holen wir uns halt einfach die H1 und gucken, ob die da ist. Und wenn die da ist, dann ist der Test grün, wenn die nicht da ist, ist der Test rot. Da müssen wir keine Assertion oder sowas hintermachen.
Darf ich was fragen?
Ja.
Was meinen die mit it genau? Ist das irgendwie self, this oder, oder einfach nur, weil das im Satz gut klingt? So?
Hauptsächlich, weil es im Satz gut klingt. Das ist, glaube ich, eine Convention. Okay. Ich sehe so ein bisschen Nicken in der Menge, das ist okay. Ansonsten wäre das der Moment gewesen, wo ich hätte sagen müssen, diese Convention ist vor meiner Zeit entstanden. Na gut, dann können wir uns jetzt mal angucken, okay, wir können diese H1 uns holen, dann können wir gucken, ist da auch wirklich der Text drin, den wir erwarten. Das ist jetzt der Punkt, wo ich schon mal sagen möchte, wenn man das in einem realen System macht, würde ich mir ganz gut überlegen, ob einen speziellen Text zu überprüfen eine gute Idee ist, weil der kommt ja wahrscheinlich irgendwo her. Nicht, dass dann irgendwie Marketing sich denkt, das sollte jetzt Häschen statt Hase heißen und dann sind die Tests kaputt und wir können nicht mehr deployen. Sowas wollen wir ja nicht. Aber es gibt auch Fälle, wo es sehr gut ist, nachzugucken, was irgendwo drin steht. Dann wollen wir uns angucken, dass der Counter zu Anfang 0 ist. Und hier ist jetzt ein interessantes Detail für Leute, die das vielleicht irgendwann mal implementieren wollen. Wir sehen hier, dass wir einen CSS-Selektor benutzen, der ein Data-Test-ID-Attribut abfragt. Also wir können in HTML ja Data-Irgendwas-Attribute setzen einfach, die beliebig sein können, wo wir dann beliebige Werte reinschreiben können. Und indem wir Data-Test-ID-Attribute benutzen und da nochmal eine extra ID nur für Tests reinschreiben, verhindern wir, dass die Tests interferieren mit der normalen Entwicklung. Weil in meiner täglichen Entwicklungsarbeit einer Website benutze ich die IDs, benutze ich die Klassen, um irgendwie Elemente anzusprechen. Und vielleicht, wenn sich die semantische Bedeutung eines Elements ändert, ändere ich den Klassennamen und dann sind meine Tests kaputt. Um sowas zu vermeiden, benutzen wir diese Test-IDs.
Halt, Einspruch.
Ja.
Wie kannst du dann sicherstellen, dass du dann nicht so viele rotten Tests hast, weil die ganze Entwicklung plötzlich ganz anders gelaufen ist und man ein paar Tests vergessen hat? Und wie stellst du sicher, dass die neuen Sachen dann auch tatsächlich die Tests wieder mitkriegen? Also wenn du eigentlich die Produktions-ID nehmen würdest, würdest du das automatisch sicherstellen, weil dann schlagen die fehl. Also das ist schon in Ordnung, wenn die in Sync sind, oder?
Das ist ein interessantes Argument, das ich so noch nicht gehört habe. Also ich glaube, dass einfach die Erfahrung auf allen Ebenen der Softwareentwicklung zeigt, dass Entkoppeln immer eine gute Sache ist. War es zumindest bis jetzt immer. Der Concern zu sagen, okay, ich möchte aber mitbekommen, wenn sich meine Website ändern, dass die Tests das auch reflektieren, das ist, glaube ich, eher den Entwicklern überlassen und der Disziplin an der Stelle. Tests, die irgendwas testen, was nicht mehr da ist, werden natürlich fehlschlagen, weil wenn das Element überhaupt nicht mehr da ist, kann man es auch nicht mehr finden. Das gilt für Test-IDs sowohl für IDs.
Also ich würde eine ID nehmen, die wirklich vom System benutzt wird, weil sonst testest du ja nicht die Sachen, die du eigentlich testen willst. Dann testest du einen Testabfrag.
Ja, in gewisser Hinsicht schon. Aber also meine Erfahrung ist auch einfach, dass diese Unabhängigkeit und dass dadurch irgendwie sehr viele Probleme vermieden werden. Vermieden werden.
Und man kann je nachdem, welche Richtung man geht.
Also es gibt ja auch sehr viele Philosophien, die sagen, oder ein Teil der Test-Community, die sagt, wir sollten gar nicht mit IDs Elemente finden, sondern wir sollten immer nur nach Text gucken. Weil wenn der manuelle Tester kommt oder der Nutzer, der guckt auch nicht, hat der Button die ID, sondern hat der Button den Text. Das sind, glaube ich, einfach, irgendwann sind es verschiedene Philosophien, beziehungsweise ich glaube, wir haben noch nicht die richtige Antwort gefunden. Also das ist...
Da kommt ja vielleicht auch ein bisschen drauf an, ob das alles eine Person macht oder zwei. Ne? Also sobald ich das trenne, glaube ich, ist es nochmal was anderes, als wenn ich es alleine alles mache. Also wenn ich den Code schreibe und die Tests schreibe, als wenn ich sozusagen zwei Rollen habe. Der eine schreibt den Code und der sollte dann vielleicht wirklich das Testing selber erstmal unangetastet lassen und im zweiten Schritt kommt es zum Tester und der guckt dann an, okay, das hat sich geändert. Lasse ich die Test-ID da so oder drehe ich da auch? Da kann ja auch sein, dass ich eine Komponente sozusagen differenzieren muss, dass es bisher einfällt und jetzt merke ich, Scheiße, geht nicht mehr, ich muss zwei Felder rausdrehen. Was mache ich? Lasse ich die alte ID da? Nee, irgendwie nicht. Aber andererseits die Information ist trotzdem entscheidend. Das ist ja irgendwie, glaube ich, dann wird dieser
Mensch. Ja. Also für mich ist das so, für mich ist so ein bisschen die letztendliche Antwort. Ich glaube, wir haben als Community noch nicht die richtige Antwort gefunden. Also noch nicht die abschließende Antwort gefunden. Aber meine Erfahrung ist, dass das Entkoppeln bis jetzt gut getan hat.
Also ich glaube, es gibt zwei Antworten. Also deine, also ich glaube, beide haben ihre Berechtigung, bloß in verschiedenen Szenarien oder so.
Das ist ja auch oft der Fall.
Ich würde ja nicht gesagt, ob man ja so mit Entkoppeln, weil ich habe schon so oft irgendwie gehört, dass Leute gesagt haben, ja, sie haben groß angefangen, so mit Oberflächentests, das sind ja letztlich eine Art von Oberflächentests. Und die sind dann immer irgendwann weggeworfen worden, weil der Aufwand, die nachzupflegen, weil teils geringfügig halt einfach zu groß war. Und auch gerade im HTML-Bereich, da legt man mal schnell noch ein Diff irgendwo drumherum oder so.
Ja. Also was auf jeden Fall auch stimmt, ist es so im Selenium-Umfeld, was ja irgendwie das, naja, das halt existierende, nicht populäre, aber existierende Tool vorher war. Wenn man, da arbeitet man ganz oft irgendwie mit Faden, also mit Nestung. Ich suche irgendwie das Diff in dem Diff und dann das zweite Diff da drin und da drin dann den P. Und das ist halt sehr schnell kaputt, wenn man was reinfügt. Da hilft schon mal, wenn man eine ID hat oder irgendwas, was auf jeden Fall genau nur das eine Element anspricht, das man gerade braucht.
Aber in Selenium gibt es auch die ID von der Komponente.
Ja, okay.
Kann man auch ansprechen.
Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Selenium-Erfahrung. Aber
das Problem bei Selenium ist, dass meistens, wenn du anfängst mit Selenium, ist die Web-App oft schon. Das ist so das Problem. Und dann hast du entweder Glück und die Entwickler haben damals das glücklicherweise berücksichtigt, dass sowas wie Selenium kommen wird und auch auf Fluss gerissen wird. Oder du hast Pech, es hat keiner berücksichtigt und du stehst dann da und sagst, als Tester müsst ihr mal bitte neu schreiben. So, das ist dann.
Na gut, also ich arbeite in meinen Beispielen weiter mit Data Test ID. Auch weil es einfach die offizielle Empfehlung von Cypress ist. Und was dann tatsächlich in Projekten zum Einsatz kommt, ist, glaube ich, auch viel Geschmackssache und Sache des Umfeldes, bis wir als Community irgendwann mal die eine Antwort gefunden haben, die belegt, bei der belegt wurde, dass sie uns was bringt. Falls es das jemals gibt. Ja, dann wollen wir irgendwann mal gucken, funktioniert dieser Counter überhaupt? Wir holen uns also den Button, wir klicken da drauf. Klick ist wieder so ein Convenience-Ding, das Cypress uns gibt, um mit HTML-Elementen zu interagieren. Und dann gucken wir, ob der Output eine 1 beinhält. Tja, können wir auch angucken, dass der Counter mehrmals inkrementiert, dass nicht einfach da einer eine 1 hart reingecodet hat. Oder wir können für die Message nachgucken, dass wenn wir auf den Display-Message-Button klicken, die Nachricht angezeigt wird. Das Interessante hier, Cypress guckt automatisch nach, ob das Element da ist und versucht das nochmal. Also wenn das Element beim ersten Nachgucken nicht da ist, versucht es das bis zu einem Timeout nochmal wieder und sagt erst dann, hey, das ist irgendwie nicht da, fail. Ansonsten ist es der Test Green, wenn das Element innerhalb von einem Timeout, den man noch einstellen kann, auftaucht.
Das ist ja jetzt Test of Display. Das ist ja irgendwie so eine True-False-Sache, beziehungsweise Display-Eigenschaft ist ja mannigfaltig. Also in dem unteren, ne? Data-Test-ID
ist... Nee, die Test-ID von dem Ding ist Display.
Ah, die ist das, oder die ID?
Ja.
Die heißt einfach, wird angezeigt.
Ne, das heißt einfach, es gibt jetzt ein Element auf der Seite mit der Test-ID-Display.
Und wenn du jetzt das nur hidest und nicht Display None oder gar nicht...
Dann müsste ich den Test halt anders schreiben.
Okay, also das ist dann tatsächlich, das checkst du nur, ob es da ist.
Genau, weil also diesen Test habe ich halt eigentlich geschrieben, um zu illustrieren, dass Cypress halt Elemente, die zum Anfang des Tests nicht auf der Seite sind, dann aber dynamisch hinzugefügt werden, auch findet, weil es halt öfter versucht, sich dieses Element zu holen.
Ach, okay. Weil müsste Display dann in zwei Anführungszeichen nochmal sein?
Habe ich auch gerade überlegt.
Deswegen bin ich auf die Eigenschaft.
Tatsächlich ist es egal, aber für die Konsistenz in meinen Beispielen wäre es bestimmt gut.
Meine Frage, du hast da jetzt ja einfach einen Button, wo du drücken kannst und es erscheint sofort dieses Element wahrscheinlich. Was wäre, wenn auf Klick jetzt irgendwie ein Call an einem Backend gemacht wird und das geht über eine langsame Mobilfunkverbindung und kommt erst nach 5 Sekunden Antwort zurück oder so.
Dann musst du halt deinen Timeout höher stellen.
Achso, aber darauf wartet er dann?
Ja, darauf kann er dann warten. Oder wenn du langsame Backend-Verbindungen hast, könntest du auch überlegen, da kommen wir gleich zu, die Backend-Response zu mocken. Denn das waren auch schon die Basics. Also damit kann man schon immer einen guten Teil von Webseiten abdecken, indem man einfach Elemente findet, auf Elemente draufklickt, guckt, was in den Elementen drinsteht. Viel mehr machen Webseiten ja eigentlich auch nicht. Aber es gibt trotzdem noch einige Sachen, die Cypress kann, die sich lohnen anzuschauen. Erstmal, wie in jedem guten Testtool, können wir natürlich sagen, lass nur diesen Test laufen oder lass diesen Test nicht laufen. Das letzte ist immer sehr beliebt, weil dann ist auf einmal alles grün. So, und jetzt verlässt mich mein Glück. Nein, oh. Kriegen wir das hin? Nee, okay. Ah ja, vielleicht. Das ist viel zu einfach. Aber ich bin froh, dass ich so ein aufmerksames Publikum habe. Okay, wir können nämlich zum Beispiel auch gucken, eigentlich sollte der Counter ja den vorangegangenen Wert nehmen und den inkrementieren. Da könnten wir also auf der Seite uns diesen Output holen, davon den Text holen und dann mit dem Text weiterarbeiten, indem wir auf den Button klicken und anschließend gucken, hey, steht da jetzt das drin, was da vorher drin stand, plus 1. Und das würde ja die wirkliche Logik testen. Und dafür können wir uns halt Daten holen und dann später mit Daten aus der Webseite holen, dann später mit ihnen weiterarbeiten. Was hier natürlich auffällt, wer JavaScript täglich schreibt und vielleicht ES6 benutzt oder 7, dem fällt auf, eigentlich würde man hier gerne eine Wait benutzen. Also man würde ungern eigentlich dieses Nesting machen, weil das wird irgendwann Spaghetti. Das unterstützt Cypress leider nicht von Haus aus. Macht es schon, aber also mit einem Plugin schon, aber nicht von Haus aus. Denn Cypress returnt etwas, was sie selber als ein Promise-like-Value bezeichnen. Also das ist quasi wie ein Promise, den man wenn machen kann, aber ansonsten auch nicht. Deswegen kann man es nicht awaiten, was schade ist, sondern wir müssen ein Chaining machen. Aber die Erfahrung zeigt, dass wir meistens nur so 2 Ebenen Chaining machen auf einer Webseite in einem Test. Ansonsten ist unser Test eigentlich komisch. Von daher ist es nicht so schlimm, sage ich mal. War da hinten eine Frage?
Das verbindet ja jetzt irgendwie immer End-to-End mit Unit-Testing, weil das, was du ja jetzt testen wolltest, ob das, ob der Klick das auslöst, ist ja jetzt schon eher die Logik, die ich dann auch testen will. Und das andere ist dann irgendwie das, was mir dann angezeigt wird. Also dieses Nesting, ja, was du dann, dann macht die Aktion, beziehungsweise das sind die Inputs und davon kommen dann folgende Outputs, könnte man ja auch anders irgendwie lösen, weiß ich nicht, JustMine oder so, was dann auf meiner...
Ja, also man sollte natürlich auch Logik immer auf, ich sag mal, anderen Ebenen des Testings testen, also in anderen Formen von Testing, zum Beispiel in Unit-Tests oder Integrationstests, aber man will ja auch, was man eigentlich, glaube ich, erreichen will mit diesen Tools, sind End-to-End-Tests. Und die beinhalten, finde ich, immer sowohl die Anzeige als auch die Logik. Also ich will ja, wenn ich eine Webseite manuell testen würde, würde ich ja auch gucken, okay, ist gerade das, ich klicke drauf, ist jetzt der neue Wert. Und auch der neue Wert, den ich erwartet hätte. Von daher ist es, finde ich, schon konsistent, das an der Stelle auch so zu machen. Man kann natürlich Cypress als Tool auch für verschiedene Teststrategien benutzen. Also man könnte das auch als quasi einen Integrationstest zwischen Teilen der Webseite benutzen. Und dann viel mehr auf die Logik gehen. Man kann auch seine Unit-Tests in Cypress laufen lassen. Das ist zeittechnisch nur keine gute Idee. Da kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Dann gibt es sowas wie Fixtures. Also wir können große Datenmengen, die wir vielleicht irgendwann für unseren Test brauchen, als Datei vorhalten und die dann benutzen. Dafür können wir CY, immer für Cypress, Fixture aufrufen, sagen dann Data, dann sucht ihr im Fixtures-Ordner Data.irgendwas, fängt mit JSON an, geht bis XML, macht auch noch JPEGs und PNGs und alles, was ihm so einfällt. Und dann können wir damit auch weiterarbeiten und irgendwie zum Beispiel gucken, dass das irgendwo auf der Seite ist. Das wird richtig spannend, wenn wir das zusammen mit Mocking benutzen. Da kommen wir zurück auf die Netzwerkfrage von vorhin. Wir können in Cypress einen Server aufsetzen, da eine Route definieren, zum Beispiel mit irgendeiner Regular Expression und dann sagen, hey, wenn diese Route angefragt wird, return mal das hier. Das ist super gut, um zum Beispiel Fehlerfälle zu testen. Also wenn irgendwie in meiner Registrierung was fehlschlägt, das Backend gibt mir ein 500 oder irgendwann anders was fehlschlägt und ich möchte, dass meine Anwendung, meine Webseite dem Nutzer daraufhin eine bestimmte Nachricht gibt oder ein bestimmtes Verhalten zeigt, dann kann ich das sehr gut testen, indem ich einfach die Backend-Anfrage mocke an dieser Stelle. Genau, dann ruft man für, dann hier gehen wir einfach auf irgendeine Seite und dann gucken wir, dass da jetzt irgendwie Daten geladen wurden. Die kleine Hürde hier ist, dass der native Support für Fetch-Requests momentan noch in der Entwicklung ist. Also Cypress supportet von Haus aus momentan nur XHR-Requests. Es gibt aber ein offizielles Rezept, wie man Fetch doch mocken kann. Ist nur irgendwie 5 Minuten mehr Arbeit. Dann können wir Aliases benutzen für Daten, um später mit Namen auf die zuzugreifen, wenn wir das Gefühl haben, das hilft uns, unsere Tests besser zu strukturieren. Und jetzt kommt was wirklich Interessantes. Denn was viel Zeit in automatisierten Tests braucht, ist oft das Durchklicken durch den Login. Also wenn ich mir vorstelle, ich möchte irgendwie ein bestimmtes Szenario testen, dann möchte ich mich vorher immer einloggen oder vielleicht am Ende ausloggen oder, wenn ich richtig extrem bin, vielleicht immer einen neuen Benutzeraccount erstellen. Das ist natürlich super aufwendig, wenn ich mich jedes Mal durch die Masken dafür klicken muss. Cypress bietet dafür einen Mechanismus, um das zu automatisieren, indem wir einfach direkt eine Request ans Backend schicken. Da können wir also hier zum Beispiel sagen, hey, wir füllen so eine Request aus an irgendeine URL, das ist eine Post-Request, die hat einen Body, da steht der Username drin, da steht das Passwort drin. Anschließend können wir vielleicht noch gucken, dass der Status okay ist, also ich jetzt eingeloggt bin. Wir können vielleicht die ID aus der Antwort auslesen und in den Local Storage tun, weil unsere Anwendung vielleicht erwartet, im Local Storage die ID zu finden. Cypress kümmert sich dabei automatisch darum, für uns Cookies zu setzen. Also anschließend haben wir eine Webseite zur Verfügung, wo alle Cookies vom Login gesetzt sind und wir als eingeloggter Benutzer agieren können. Andererseits löscht Cypress vor jedem Test, also vor jedem IT-Block, den wir irgendwo definieren, alle Cookies und allen Local Storage. Das wird also nicht über Tests rübergebracht. Wenn wir also uns einloggen wollen, müssen wir das wirklich vor jedem Test machen. Und um das noch angenehmer zu gestalten für das Schreiben des Tests, bietet Cypress die Option, sogenannte Kommandos zu definieren. Ich könnte also ein Login-Kommando definieren, wo ich den Code von eben rein-copy-paste und dann kann ich in meinem Test, vielleicht in so einem Before-Each, damit das vor jedem Test gemacht wird, sagen cy.login, Username, Passwort. Dann könnte ich mich einloggen. Genauso könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass ich mir ein Command schreibe, was einen neuen Account anlegt. So, fassen wir einmal ein bisschen Best Practices zusammen. Ich glaube, es ist immer wichtig, da haben wir jetzt auch gerade so ein bisschen drüber gesprochen schon an einigen Stellen, sich zu überlegen, was soll wirklich mein End-to-End-Test sein oder was soll vielleicht mein Integration-Test sein, den ich mit Cypress mache. Es ist oftmals gut, eine API für Tests bereitzustellen. Sowohl vom Backend als auch vom Frontend. Also das Backend vielleicht, um irgendwie Szenario, das mir immer einfällt, zum Aktivieren meines Benutzeraccounts muss ich irgendwie einen Link in einer E-Mail klicken. Und das Backend könnte mir vielleicht eine API geben, damit ich den Link irgendwie für meinen Nutzer bekomme, ohne auf ein Mail-Programm zu müssen oder so. Im Frontend ist ein schönes Szenario. Ich habe gerade eine Anwendung, die kann konfiguriert werden für verschiedene Mandanten, für verschiedene Kunden und hat dann unterschiedliche Features. Ich möchte aber einen Test schreiben, der irgendwie diese Webseite testet. Jetzt könnte ich entweder meinen Test beibringen, aus der Website rauszufinden, welche Features die hat, damit ich dann diese Features teste. Den Weg, für den wir uns aber jetzt entschieden haben, ist, der Webseite beizubringen, vom Test eine Konfiguration entgegenzunehmen, damit der Test der Webseite sagen kann, hey, mach mal das Feature an oder aus und das dann anschließend testen kann. Nochmal zur kurzen Wiederholung, wenn wir GET irgendwo haben, brauchen wir nicht noch eine positive Assertion, das ist da quasi eingebaut. Wir können unsere Tests dramatisch verschnellern, indem wir uns programmatisch einloggen. Also diese Login-Request, die wir eben gesehen haben, benutzen. Das spart meistens schon irgendwie 1,5 Sekunden. Das ist ganz schön, wenn ich das bei 100 Tests mache. Wenn man sonst nebenläufige Dinge tun will, gibt es Tasks in Cypress. Da ist der Link zu der Doku, hat man das schon mal gehört. Und es gibt noch mehr Best Practices, die Cypress einem an die Hand gibt. Die sollte man sich vielleicht vorher einmal angucken. ist so eine Seite, hat man in 5 Minuten gelesen, ist man damit ausgestattet. So ein paar Dinge, die man vielleicht berücksichtigen sollte, wenn man jetzt freudig losläuft, um Cypress zu benutzen. Fetch Requests ist momentan noch ein bisschen schwierig. Es gibt aber ein offizielles Rezept, das einem dabei hilft, weil die Entwickler wollen natürlich die super coolen neuen Feature in ES6 benutzen und dann eher Fetch. Vielleicht muss man so ein paar Implementierungen für den Test anpassen. Das kann sein. Momentan supportet Cypress nur Chrome. Andere Browser sind auch in der Entwicklung. Sind auch schon recht weit, aber noch nicht ganz da. Wir haben mit diesem Van so ein bisschen Gefahr, Spaghetti-Code zu bekommen. Aber meiner Erfahrung nach nicht so sehr, dass es wirklich schlimm passiert. Ja, und dann vielleicht noch ein letztes Goodie. Cypress ist auf Mocha gebaut. Das heißt, wir können alle Reporter, die es dafür gibt, und man irgendwie automatisch auf irgendwelchen Dashboards oder per E-Mails Reports rauszuhauen, benutzen. Zum Beispiel hier für den JUnit-Reporter einrichten, den vielleicht unsere Backend-Leute sowieso schon für ihre Sachen benutzen, das dann irgendwo anzeigen und dann können wir uns damit reinklinken. Das ist auch mal ganz gut. Ja, also am Ende, Web Apps don't need no manual testing, or do they? Das war ja ein bisschen der Einstieg in meinen Vortrag. Und ich glaube, die wichtige Message ist, wir können es uns nicht leisten, nicht automatisiert zu testen. Wir brauchen auf jeden Fall automatisierte Tests, um einfach irgendwann die Zykluszeiten zu erreichen in unseren Entwicklungsschritten, dass wir am Markt noch kompetitiv sein können, um Spaß bei der Entwicklung zu haben. Wir brauchen aber, glaube ich, schon auch manuelle Tests. Zumindest so punktuell immer mal wieder. Nicht als Blocker für ein Release. Wenn ich erst immer eine Woche testen muss, bis ich meine Software releasen kann, da habe ich echt keinen Spaß mehr. Aber es ist trotzdem wichtig, diese Bugs zu finden, an die ich zuerst nicht denke. An die ich erst denke, wenn ich mit einem Mindset da dran sitze, okay, ich versuche jetzt mal das kaputt zu machen. Und ich als Entwickler traue mich immer nicht. Ich will immer, dass das funktioniert, weil ich habe das ja selber geschrieben. Und da ist es schon super gut, wenn wir noch manuelle Tester haben, die das machen können. Aber wir brauchen auf jeden Fall und sollten investieren in automatisiertes Testen. Nicht nur unserer Websites, auch aller anderen Anwendungen, die wir so schreiben. Damit habe ich noch ein paar Links für euch und das Ende.